SRF 2 Kultur.
In ziemlich genau 10 Stunden startet in der Kaserne Basel das Kulturfestival Wildwuchs. Alle 2 Jahre wartet es mit einem speziellen Programm auf. Und in dem Wörtchen speziell steckt die Eigenheit des Festivals, denn bis anhin ging es bei Wildwuchs schwerpunktmäßig um Kulturprojekte von Menschen mit und ohne Behinderung. Das soll jetzt anders werden. Wir stören, steht auf der Fahne der aktuellen Ausgabe, und das Festivalthema wird ausgeweitet auf soziale Ausgrenzung. Wer an den Rändern steht, der ist interessant für das Festival. Bei mir im Studio jetzt die neue Co-Leiterin des Festivals, Gunda Zeeb. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Diese Ausweitung, Gunda Zeeb, warum? Was waren die Gründe dafür?
Naja, die Gründe dafür sind die, dass man einfach, finde ich, diesen Begriff der Behinderung etwas auch mal viel weiter denken kann. Oder das ist so meine Ansicht, dass eben Behinderung nicht nur auf geistig oder körperlich zu begrenzen ist, sondern man kann natürlich auch durch ganz viele andere Faktoren behindert sein am normalen, was auch immer normal in diesem Kontext heißt, aber an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, was eben die meisten Menschen tun. Das heißt, es kann auch eine Behinderung finanzieller, sozialer, migrantischer Art sein, sodass man eben an vielen Dingen des alltäglichen Lebens nicht so dabei sein kann, wie das viele andere Menschen tun.
Wenn jetzt auch alte, arme, Ausländerkranke im Fokus stehen, das hat ja auch eine gewisse Außenwirkung, soll eine haben. Wollen Sie eine Debatte lancieren auch?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ja eh immer wichtig, wenn man Kunst macht. Einerseits geht es natürlich um ästhetische, künstlerische Aspekte. Also ich zumindest möchte auch mit Kunst, Theater, Tanzprojekten auch immer zum Nachdenken, zum Diskutieren anregen. Und bei Wildwuchs, das Spezielle bei Wildwuchs ist ja auch immer, dass es um Begegnungen geht, also dass man wirklich Menschen begegnet, denen man sonst im alltäglichen Leben vielleicht gar nicht begegnen kann, vielleicht auch gar nicht begegnen möchte. Und das ist natürlich eins der großen Ansinnen dieses Festivals, dass das ermöglicht wird.
Was bedeutet das denn jetzt konkret fürs Programm? Können Sie mir da 1-2 Beispiele geben?
Ja, ich kann Ihnen auf jeden Fall schöne Beispiele geben. Also einerseits beginnen wir heute Abend mit einer Produktion Atlas, wo 100 Basler, Baslerinnen auf der Bühne stehen. Das sind alles Menschen, die sich vorher prinzipiell nicht gekannt haben und dort aber zusammen innerhalb einer Woche eine gemeinsame soziale Skulptur sozusagen auf der Bühne entwickeln. Das ist so ein Beispiel. Dann haben wir Raffaello Sanzio, die gerade preisgekrönte Gruppe aus Italien eingeladen mit ihrer Produktion mit einem schweren italienischen Titel und deutsch übersetzt über das Konzept des Angesichts bei Gottes Sohn, wo es um eben die Frage der Empathie eigentlich geht, aber auch um das Altern, wie geht man überhaupt mit diesem Altwerden in dieser unserer Gesellschaft um, wo alles immer schneller, besser, schöner sein soll. Es ist aber auch ein Stück, was sich sehr dezidiert mit der Frage nach dem Glauben auseinandersetzt. Und dann haben wir zum Ende des Festivals zum Beispiel die Produktion Monster Truck Theater Tikva mit ihrem Stück Genghis Khan eingeladen, wo es eben ganz dezidiert nochmal um die Frage nach Behinderung oder Kunst mit behinderten Menschen auf der Bühne geht.
Stören, das Wort stören ist ja auch immer ambivalent. Kann Bereicherung sein, kann auch unangenehm sein. Haben Sie nicht Angst, dass das umkippt, dass so die zweite Bedeutung dominanter ist?
Naja, wir haben den Titel natürlich bewusst provokant gewählt und auch durch dieses Wir allerdings, das ja so formuliert, dass sich jeder eigentlich angesprochen fühlen kann. Das heißt einerseits, ja, wir stören, das ist was Aktives. Das heißt, wir wollen natürlich mit der Kunst stören. Das ist sicherlich die eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich auch, dass man nochmal das so ein bisschen in Frage stellt, wodurch wir vielleicht auch gestört werden. Also es ist so ein Begriff, den man so von zwei Seiten sehen kann und dass das kippt. Natürlich gibt es Diskussionen, weil Menschen, die jetzt am Festival beteiligt sind, auch sagen, naja, aber wir stören doch eigentlich gar nicht. Aber auch gerade das ist ja spannend sozusagen, den Umkehrschluss davon zu finden.
Wildwuchs, das Festival heute. Ab heute Abend bis 2. Juni in Basel. Gundula Zeeb, die Leiterin des Festivals hier im Studio. Wir sprechen gleich nochmal weiter über Störenfriede. Störenfriede am Rand. Wildwuchs, das Festival in Basel, das heute Abend beginnt, das kümmert sich um Kultur an den Rändern. Auf dem Programm stehen Musik, Theater, Tanzproduktionen von, mit, über Menschen, die der Norm nicht ganz entsprechen. Migrantinnen, Alte, Demente, Behinderte, Arme. Wir haben übers Festspielprogramm vorhin kurz gesprochen. Im Studio hier die neue Co-Leiterin des Festivals, Gunda Zeeb. Gunda Zeeb, lassen Sie uns noch weiter sprechen darüber, vielleicht auch noch ein bisschen allgemeiner werden. Rand, Norm, speziell, das sind alles so Worte, die eine Peripherie beschreiben, eine Abweichung beschreiben, also eine Abweichung von einem Kern in der Mitte irgendwie. Gibt es denn die überhaupt und wer ist da drin?
Naja, wahrscheinlich behauptet jeder von sich, ein bisschen in der Mitte zu sein. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Sichtweise oder von wo aus schaue ich auf die Gesellschaft. Und unser Ansatz, das hört sich jetzt fast so ein bisschen extrem an, wenn Sie das so formulieren, arme, alte Migranten. Eigentlich geht es uns um die Gesamtbevölkerung Basels, also dass man einfach mal nochmal die Stadt oder diese Gesellschaft hier in Basel untersucht und schaut, ja, wo gibt es Abweichungen und wie sehen die aus? Aber es geht auch überhaupt nicht nur um jetzt irgendwie Probleme darzulegen oder so, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, eben Menschen zusammenzubringen aus den verschiedensten Bereichen und auch deren Themen einfach in den Mittelpunkt zu stellen.
Mhm. Es gibt ja auch zum Mittelpunkt oder zur Mitte den schönen Satz von dem Komponisten Arnold Schönberg, der mal gesagt hat, der Mittelweg ist der einzige, der nicht nach Rom führt. Man muss immer auf den Extremen wandeln. Aber wie ist das denn, wenn wir jetzt von den Rändern nochmal ausgehen, was kann denn Kultur in diesen Prozessen bewirken? Sie sind ja nicht Sozialarbeiter.
Nein, überhaupt nicht. Also es geht schon, es ist wirklich ein Kultur- und Kunstfestival. Ich glaube einfach, dass man mit Kunst, wie gesagt, Menschen zusammenbringen kann, die sich sonst nicht treffen würden, das ist das eine. Und dass man auch nochmal Themen behandeln kann, in einer anderen Form behandeln kann, als sie einfach als Problem in der Zeitung abzudrucken. Und das ist, finde ich, für mich Aufgabe von Kunst, dass man also mit künstlerischen Mitteln, Ausdrucksmöglichkeiten einfach nochmal Themen bearbeitet und dann sie eben auch in humorvoller Weise zum Beispiel bearbeitet. Wir haben mal ja eben zum Beispiel eine Lesung einer Frau nächste Woche, die jahrelang ihre Mutter, die sehr schwer an Demenz erkrankt ist, Gespräche mit der geführt hat. Diese Gespräche sind extrem lustig und humorvoll und es macht auch sehr viel Spaß, dem zuzuhören. Also, dass man einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Themen bekommt.
Sie haben da noch jetzt ja eine ganz spezielle Spezialität sozusagen, was ist das? Störmobile, die im Vorfeld des Festivals unterwegs waren in der Stadt.
Genau, Störmobil, den haben wir tatsächlich erfunden. Das sind verschiedene Künstler hier aus Basel, die wir eingeladen haben, im Vorfeld des Festivals im Stadtraum mit verschiedensten Menschen, Institutionen zusammenzuarbeiten. Und die sind jetzt seit Anfang Mai in der Stadt unterwegs. Zum Beispiel am Hammerplatz haben sich Grazia Pergoletti, Christoph Mörikofer aufgestellt mit ihrem Störmobil. Das sind einfach Fahrzeuge, mit denen sie sich dann platzieren vor Ort. Und die sind gar nicht mit einem festen künstlerischen Konzept losgezogen, sondern haben sich gesagt, wir sind jetzt mal hier, wir sprechen mit den Menschen und entwickeln gemeinsam mit diesen Leuten am Hammerplatz eine künstlerische Aussage, die wir da am Festival
und
präsentieren.
Was entsteht dann da? Was ist dann eine solche künstlerische Aussage?
Auch ganz unterschiedlich. Das kann von einem gemeinsamen Chor hin zu einem Theaterstück mit Surprise-Verkäufern zusammen gibt es ein Theaterstück zu sehen. Es kann aber auch ein Gesprächsformat natürlich einfach sein, wo sich auch wieder die verschiedensten Menschen treffen können.
Wildwuchs, das Festival, das beginnt heute Abend in der Kaserne um 18 Uhr. Und genau. Dann dauert es bis zum 2. Juni. Und die Spielstätten sind wo?
Kaserne Basel, Roxy Birsfelden und verschiedenste Orte im Stadtraum Basel.
Gundula Zeb, toi toi toi.
Danke, können wir gebrauchen.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Elinor Landmann. 6 Bücher aus Schweizer Verlagen wurden von der Deutschen Stiftung Buchkunst ausgezeichnet und gehören damit 2013 zu den schönsten deutschen Büchern. Darunter sind 2 Architekturbücher des Zürcher Verlags Park Books, dann etwa die Schweizer Punk-Chronik der Edition Patrick Frey und auch Helena Schätzles Fotobuch, das im Verlag Nimbus erschien. Eine Wissenschaftlerin hat ein neues Streichquartett des deutschen Komponisten Max Bruch entdeckt. Bruch bewarb sich mit dem nun neu entdeckten Stück Mitte des 19. Jahrhunderts um ein Stipendium bei der Frankfurter Mozart-Stiftung. Es ist ein Frühwerk. Bruch war damals süße 14 Jahre alt. Der Theaterkritiker Henning Rischbieter ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren in Berlin. Rischbieter war einer der bedeutendsten Theaterkritiker der deutschen Nachkriegszeit und setzte sich für die Politisierung der Bühnen ein, zum Beispiel unter Peter Stein. Hier beschreibt Henning Rischbieter, was ihn am Theater fasziniert.
Leidenschaftlich sitze ich im Theater, wenn es mich packt und fesselt und unterhält. Die Zahl der Theateraufführungen, denen das fehlte, war allerdings schon immer ziemlich groß.
Henning Rischbieter gründete 1960 das Fachmagazin Theater Heute und er war maßgeblich beteiligt an der Gründung des Berliner Theatertreffens 1964. Thank you.
Seit 25 Jahren stellt in St. Gallen das Museum im Lagerhaus Outsider Art ins Rampenlicht. Manche sagen dazu auch Art Brut oder sogar naive Kunst. Was genau das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Es ist andere Kunst. Kunst, die nicht im Kunstbetrieb entsteht. Meine Kollegin Elinor Landmann hat sich mit der Direktorin des Museums im Lagerhaus, mit Monika Jagfeld, über Begriffe und ihre Bedeutung unterhalten.
Monika Jagfeld, der Begriffe sind viele. Art Brut, naive Kunst, Outsider Art. Welchen der drei brauchen Sie selber?
Also wir verwenden am liebsten den Begriff Outsider Art, weil er der Begriff ist, der am weitesten gefasst ist. Also das heißt wirklich die Kunst, die eben abseits vom Kunstmarkt, abseits von der Kunstakademie und vom Kunstbetrieb entsteht.
Alle Begriffe bezeichnen Kunst, Sie haben es gesagt, die eben abseits des Kunstmarkts, des Kunstbetriebs entsteht. Sieht denn solche Kunst anders aus als die, die innerhalb des Markts, innerhalb des Betriebs entsteht?
Oftmals sind es schon die Materialien, die Technik, die hier wirklich eine andere ist. Die Autodidakten haben einfach gar nicht das akademische Material wie Videokunst, Fotografien zur Verfügung. Also die technische Ausrüstung fehlt ihnen und daher greifen sie meist auf Materialien zurück, die leicht greifbar sind, Fundmaterialien, Alltagsgegenstände.
Das heißt auch, sie zeigen viele Zeichnungen?
Es sind sehr viele Zeichnungen, sehr viele Malereien dabei, das ist richtig. Oder Materialbilder sind es auch oft. Oder dass aus Holzskulpturen gebaut werden, aus Papieren Objekte gebastelt werden.
Was sind denn die Qualitäten dieser anderen Kunst?
Sie richtet sich nicht nach einem Geschmack, nach einem Trend, nach einer Mode, sondern hier bleiben die Künstlerinnen und Künstler wirklich bei dem, was sie bewegt. Und das sieht man auch an den Werken.
Ist denn diese Kunst sozusagen authentischer?
Ja, der Begriff der Authentizität ist natürlich immer das Schlagwort. Die Suche nach der Authentizität, eine ganz wichtige, trifft sicher für jede Kunst zu. Bei unserer Kunst, bei der Outsider Art, haben wir zumindest das Empfinden, dass hier die Werke authentischer, näher an den Kunstschaffenden noch sind.
Jetzt ist ja der Begriff Outsider Art oder was alles in die Kiste reinkommt, was wir unter Outsider Art bezeichnen, der ist historisch gekoppelt an die Psychiatrie. Klassiker der Outsider Art, die waren Patienten oder Patientinnen, zum Beispiel eben Adolf Wölfli oder Alois Gorba auch. Ist denn diese Kopplung an die Psychiatrie, an die psychische Erkrankung, ist das heute noch ein Maßstab?
Es ist nicht ein Maßstab. Es ist vielleicht eher die Situation, dass wir feststellen müssen, es gibt viele, die diese Kopplung haben, dass sie eine psychische Beeinträchtigung oder die Erfahrung von psychischer Krise haben und aus so einer Lebenssituation heraus, manche sind ja bei weitem nicht alle, künstlerisch tätig werden auf einmal. Aber das ist wirklich die Situation und nicht eine Notwendigkeit, eine Voraussetzung.
Sie zeigen jetzt im Museum im Lagerhaus eine Jubiläumsausstellung. 25 Jahre gibt's das Museum. Sie zeigen einen Überblick über die Art Brut, über naive Kunst, über Outsider Art. Was ist da passiert in den letzten 25 Jahren?
Ja, ich denke, es ist eine große Anerkennung geschehen in diesen 25 Jahren, dass man diese Kunst entdeckt, wieder unter diesem Aspekt der Authentizität, die man vielleicht im aktuellen Kunstgeschehen, im professionellen Kunstgeschehen verloren sieht. Und nicht umsonst greift jetzt auch die Biennale diverse Outsider-Künstler auf. Und ansonsten, glaube ich, hat es Outsider-Künstlerinnen und Künstler wohl immer gegeben. Die Frage ist nur, sehen wir sie und wie wertschätzen wir diese Arbeiten?
Was sind die aktuellen Positionen, die Sie in Ihrer Ausstellung zeigen?
Also eine ganz bedeutende ist jetzt Felix Brenner, der im Thurgau lebt. Ihm haben wir einen ganzen Raum zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann in die Welt von Felix Brenner eintauchen, der zeichnet, mit Lithografien arbeitet. Er macht aber auch Audioexperimente und da werden wir am Sonntag ein Beispiel hören, eine Audioperformance von ihm erleben. Er ist wirklich ein sehr vielseitiger Künstler, der politisch engagiert ist, sehr sarkastisch, ironisch arbeitet. Also ein unglaubliches Werk und der ganze Raum ist von der Decke bis zum Fußboden mit Blättern von Felix Brenner bedeckt.
Viel ist es ja nicht, was darüber in der Bibel steht. Ein paar Verse sind es nur. Da will ein Volk einen Turm bauen mit einer Spitze bis zum Himmel. Der Herr steigt herunter, um sich das anzuschauen. Es gefällt ihm nicht, weil ihm die Menschheit zu übermütig scheint und weil die Menschen vor nichts zurückschrecken, was ihnen in den Sinn kommt. Dann verwirrt er ihre Sprache und vertreibt sie über die ganze Erde. Der Turm bleibt unvollendet. Peter Bruegel hat das berühmte Bild dazu gemalt. Vielleicht haben Sie es gerade vor Augen. Diesen Turm, der sich dick und als Bauruine nach oben schraubt. Ein paar Verse in der Bibel, die aber eine riesige Rezeption erlebt haben. Philosophie, Anthropologie, Kunstgeschichte hakten ein, fügten dazu. Ein zeitloser Mythos, der immer wieder viel hergibt. Aktuell nehmen sich zwei Projekte dieses Mythos an und die wollen wir Ihnen vorstellen. Projekt Nummer 1, Babel Torre Viva, Babel der lebendige Turm. In der alten Klosterkirche von Königsfelden inszeniert die Choreografin Brigitta Luisa Merki ein Gesamtkunstwerk. Die vielen Sprachen der Musik und des Tanzes bündelt sie zusammen und sie fängt da an, wo die Geschichte aus der Bibel aufhört. Maja Brändli.
Proben im Kloster Königsfelden. Mitten in der Kirche ein hoher Turm aus Holz. Im Turm Karima Neid, zierliche Sängerin aus Algerien.
Menschen müssen immer Türme bauen. Wir müssen Türme bauen, immer wieder. Manchmal brechen sie zusammen, manchmal nicht. Und der Turm ist halt auch so ein Zwischenreich zwischen Himmel und Erde. Es verbindet oben und unten. Und auch das ist eine Thematik, die wir Menschen haben, immer in uns. Das heißt, wir können halt in die Türme hinein Geschichten fantasieren. Und das ist das, was wir hier machen.
Im offenen Kirchenraum vor dem Turm zwei Frauen und vier Männer, die sich in einem synchronen Tanz umgarnen. Brigitta Luisa Merki gibt Anweisungen, wechselt locker von Englisch in Spanisch, von Spanisch zu Deutsch. Yes. Tänzer und Tänzerinnen aus neun Nationen, von Ägypten bis Schweden, vereinen ihren klassischen Tanz mit dem Staccato des Flamenco.
Es tanzt zusammen. Es ist natürlich, also wir tanzen zum Teil zu Flamenco-Musik, aber auch mittelalterlicher Musik. Und beide Sprachen haben sich dann irgendwann darin zurechtgefunden und einen wirklichen Dialog gesucht. Und choreografisch ist das natürlich hochinteressant, weil man mit völlig anderen Bewegungsformen zu tun hat und auch mit anderen Menschen, weil ein klassischer Tänzer trägt seinen Körper anders wie ein Flamenco-Tänzer. Und ein zeitgenössischer Tänzer wie der klassische haben auch mit ihren Sprüngen ein anderes Raumbewusstsein wie ein Flamenco-Tänzer, der immer auf dem Boden klebt. Das sind alles Themen, die man natürlich da ganz konkret handwerklich einbringen konnte.
Unterschiedliche Kunstsprachen zusammenzubringen, das interessiert viele Leute im Kulturbetrieb, auch in der Musik. Aber mit ihrem Projekt in Königsfelden macht sich Brigitta Luisa Merki dazu grundsätzliche Überlegungen. Denn die biblische Sprachverwirrung, die hat Folgen bis heute.
Was bedeutet es, die ganze Sprachverwirrnis? Damit haben all die Kulturen begonnen.
Damit haben all die Kulturen begonnen. Und diese verschiedenen Kulturen wieder zusammenzufügen zu einem lebendigen Ganzen, das probiert Brigitta Luisa Merki mit Babel Torre Viva.
Um genau 16 Minuten nach 7 kommen wir nochmal zum Babelturm zurück. Auch im Kunstmuseum Olten ist er zurzeit Thema. Thema einer neuen Ausstellung für Gegenwartskunst. Maja Brändli erzählt davon.
Der Turmbau zu Babel, eine faszinierende Geschichte sei das, erklärt die Museumsdirektorin Dorothee Messmer. Allerdings habe sie nie wirklich verstanden, was daran so schlimm sein sollte, dass die Menschen in den Himmel bauen wollten.
Weil ich immer fand, schon als Kind, in den Himmel bauen ist doch was ungeheuer Schönes. Und dann noch diese babylonische Sprachverwirrung. Ich meine, was gibt es Schöneres als Sprachenvielfalt?
Gerade Künstler sollten in den Himmel denken und bauen dürfen, sollten Utopien wagen und Dinge tun, die sonst niemand tut. Deshalb hat der Künstler Roland Roos Oltner Firmen angefragt, ob sie ihm aus ihren Firmenlogos einen Buchstaben für die Ausstellung zur Verfügung stellen würden. Großzügig sagten diverse zu und Roland Roos montierte 5 solcher Buchstaben ab, gruppierte sie im Museum als Überschrift zur Ausstellung Babel.
Und hier im Kunstmuseum gibt es eine 5-teilige Fotoserie, die Bilder zeigt von diesen Firmen mit den Firmenschriftzügen, wobei eben dann diese Lücken eigentlich sichtbar sind.
Das Hotel Astoria heißt jetzt nur noch Hotel Storia, die Kantonalbank heißt Kantonal Ank, das Kino Capitol heißt Kino Capito.
Mir geht es schon so um diese Sprachverwirrung und eben auch so um diese gewisse Ironie, dass man halt mit dieser Demontage eigentlich nichts anderes macht, als wieder den Titel der Ausstellung zu schreiben.
Sprache und ihre babylonischen Verwirrungen sind auch Thema von Dominique Koch, die ebenfalls ausstellt im Oltner Kunstmuseum. Zum Beispiel türmen sich an einer weißen Wand 8 immer gleiche Wörter pyramidenartig auf zu einem Sprachbild. Scheinbar chaotisch, rätselhaft steht da false, true, probably false, probably true, suspect. Diese Begriffe entstammen einer Art Lügendetektor. Ein Computerprogramm analysiert menschliche Stimmen und bewertet den Wahrheitsgehalt, indem es den Stress in der Stimme misst.
Das wurde entwickelt, weil es hieß, je mehr Stress in der Stimme vorhanden, desto eher ist vielleicht das, was man sagt, entspricht nicht ganz der Wahrheit.
Nur gerade 8 Wörter stehen dem Programm zur Verfügung, um sich dem Wahrheitsgehalt anzunähern. Allerdings ist es nicht die Wahrheit, die die Künstlerin mit ihren Wortbildern zu erfassen versucht, sondern die Bedeutung von Sprache und die Übersetzungsleistungen. In dem Fall spricht zuerst ein Mensch und übersetzt eine Geschichte in Worte. Dann analysiert ein Computerprogramm die Sprechweise und übersetzt sie mittels elektronischer Wellen in abstrakte Signale. In der 3. Übersetzung dann werden wieder Begriffe kreiert, erklärt Dominique Koch.
Die sind dann wieder rückschließend auf das, was gesagt wird. Aber das System analysiert nicht die Bedeutung des Gesagten, sondern analysiert nur die Materialität der Stimme eigentlich.
Eine Sprachverwirrung der modernen Art, in der sich Sprache der einen Bedeutung entledigt und eine andere bekommt. Neben dieser Übersetzungsarbeit von Dominique Koch und den Logo-Wortspielen von Roland Roos sind in der Ausstellung auch Zeichnungen zu sehen, Bilder oder Installationen. Viel Humor ist dabei, obwohl die Bibel eigentlich eine schwierige Geschichte erzählt. Hat sich durch diese verschiedenen Arbeiten für die Museumsleiterin Messmer ihr Babelbild verändert?
Es bleibt natürlich irgendwie ambivalent, weil man hat natürlich auch etwas Skrupel, diese biblische Lehre jetzt einfach so positiv über den Haufen zu werfen. Und ich meine, es gibt natürlich all die ethischen Fragestellungen, die sich mit dem Thema Babel verbinden, Hochmut und Fall und all diese Dinge.
Aber, meint sie dann doch abschließend, es sei für sie nach wie vor Aufgabe und Chance, gerade in der Gegenwartskunst, in den Himmel zu bauen, Utopien anzusteuern und manchmal auch daran zu scheitern.
Das aktuelle Buch des polnischen Schriftstellers Andrzej Stajuk ist ein dünnes Buch, knapp über 100 Seiten dick. Ein kleines Buch im A6-Format, sehr handlich also, sodass man es gut mit sich herumtragen kann. Inhaltlich aber ist es alles andere als klein und dünn, meint Nicola Steiner in ihrem Buchtipp.
Kurzes Buch über das Sterben heißt es, das neue Buch von Andrzej Stajuk. Und es versammelt 4 Prosatexte, die das Sterben zum Thema haben. Die erste Geschichte handelt vom Sterben der Großmutter, die eine große Erzählerin war und Stajuk stark geprägt hat. Hier blitzt ein Grundthema Staschuks auf, der Epochenbruch, der in allen Büchern des 52-jährigen polnischen Schriftstellers und Journalisten eine Rolle spielt. Staschuks Großmutter war noch in einer alten, magischen Welt verankert und auf eine sehr persönliche Weise mit Gespenstern verbunden. Bereits in dieser Geschichte zeigt sich, dass Andrzej Stajuk in diesem Buch quasi an seinem eigenen Leben entlang erzählt. Es folgt eine Geschichte über Augustin, einen Schriftsteller, der nach einem Schlaganfall dem Tod entgegendämmert. Dann die Geschichte über Staschuks alte Hündin. Staschuk beobachtet ihr Sterben und billigt diesem eine Würde zu, wie man es für sich selber wünschen würde. Und irgendwie lässt einen der Gedanke nicht los, dass so manches Menschenleben am Ende ein ziemliches Hundedasein ist. Besonders packend und damit so etwas wie das Zentrum dieses kurzen Buches über das Sterben ist die letzte Geschichte mit dem Titel Gorchow, in der Staschuk sich mit dem Tod seines engen Freundes Oleg auseinandersetzt. Ein Roadmovie, in dem die beiden Freunde durch das alte Europa fahren. Und in dem Staschuk dem Freund zwar zuhört, als dieser ihm erzählt, dass er Krebs habe, dann aber nicht mit Oleg darüber sprechen, sondern aus Hilflosigkeit nur schweigen kann. Kurzes Buch über das Sterben handelt aber nicht nur von eben dem Sterben. Es handelt auch von vergangenen Welten und davon, wie diese mit Sprache bewahrt und fruchtbar gemacht werden können. Indem Staschuk in die eigene Jugend zurückblickt und seinen Aufbruch in ein anderes Leben schildert, mahnt es zum eigenen Nachdenken über den Tod und es mahnt zum Innehalten. Und das alles ist so poetisch geschrieben, still und zart, dass man das Buch tatsächlich in seiner Hosentasche mit sich herumtragen möchte, um es immer wieder zur Hand nehmen zu können und darin vielleicht eine Art von Trost zu finden.
Die Kirschenzeit, Le Temps des Cerises, ist Ende Mai und ein berühmtes Lied der französischen Linken. Was hat es auf sich mit den roten Kirschen? 100 Sekunden Wissen von Andreas Kloy und Yves Montand.
Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête.
Eingängig die Melodie. Von Weltschmerz getragen der Text, Le Temps des Cerises ist ursprünglich ein einfaches, ein wenig sentimentales Liebeslied. Der Dichter beklagt die verlorenen Frühlingshoffnungen und die offene Wunde, die der Verlust auf ewig hinterlässt.
Quand nous chanterons le temps des cerises.
Jean-Baptiste Clément heißt er, ein Journalist und Kupferdreher vom Montmartre. Geschrieben hat er das Lied 1866, wenige Jahre vor der Pariser Commune, dem revolutionären Aufstand im Frühjahr 1871.
Mais il est bien court, le temps des cerises.
Das ist das verbindende Glied. Das Lied wurde post festum zum Lied der Kommunarden und zur Erinnerungsmusik an die sogenannte Semaine Sanglante, die blutige Woche vom 22. bis 28. Mai 1871, als die Kommune niedergeschlagen wurde. Zum Zeichen der Restauration thront seither die Kirche Sacré-Cœur über dem Viertel der Kommunarden am Montmartre.
Mais il est bien court, le temps des cerises.
Ende Mai, die Zeit der Kirschen, rot wie Blut, rot wie revolutionäre Hoffnungen. Die Assoziation war schnell gemacht und hat bis heute überlebt. Im Nachhinein erhielt das Chanson eine Widmung an Louise Michel, die Krankenschwester auf den Barrikaden. Yves Montand sang es in den 70er Jahren in Chile. Die Sopranistin Barbara Hendricks sang es 1996 bei der Gedenkveranstaltung für François Mitterrand auf der Place de la Bastille. Wolf Biermann sang es 1989 in Leipzig. Das melancholische Liebeslied wurde zu einer Melodie der Empörten und der Protestbewegungen rund um den Globus und bis ins Establishment hinein.
Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.